For Your Safety, der Podcast von Pilz. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pilz Podcast For Your Safety. Und mein Name ist Hans-Jörg Sperling Wohlgemuth und wir sprechen über Sicherheitszuhaltungen für den Prozess und Personenschutz. Und da spielt eine Norm eine ganz wichtige Rolle. Das ist die EN ISO 14119. Ich hoffe, ihr habt das jetzt mitgeschrieben. Und diese Norm regelt die Anforderungen an beweglich trennende Schutzeinrichtungen. Und bei der Frage nach der passenden Sicherheitszuhaltung spielen natürlich Kriterien wie die Art der Schutztür, die Einbausituation oder auch die Frage nach dem Manipulationsschutz eine wesentliche Rolle. Habe ich recht, Philipp?
Ich hätte es nicht besser beschreiben können.
Philipp, ich habe dich heute zu Gast, Philipp Beiswenger. Du bist Projektmanager beim Sales International bei Pilz und hier in Ostfildern angesiedelt. Ja? Headquarter Pilz Ostfildern und du bist international unterwegs. Ja? Was sind so deine Projekte gerade oder was läuft da immer so parallel bei dir?
So, ja. Erstmal auch von meiner Seite, Hans-Jörg, danke für die Einladung, herzlich willkommen an die Zuhörer. Wie du schon richtig beschrieben hast, bin ich im internationalen Vertrieb als Projektmanager und bin da im Pricing tätig, auch im Business Intelligence Bereich und auch als Produktverantwortlicher für verschiedene Produkte von unserer Seite. Und ich glaube, das qualifiziert mich jetzt heute auch für diesen Podcast. Ich decke nämlich unsere Sicherheitszuhaltung ab, habe da einige Produkte, bei denen wir jetzt auch dieses Jahr sehr aktiv waren. Also wir waren fleißig in Form von verschiedenen Produkteinführungen. Das heißt, wir haben unser Portfolio erweitert. Und genau in diesem Bereich bewege ich mich und habe mich dann auch jetzt in diesem Bereich von dem Podcast weitergebildet und möchte da jetzt einfach den Zuhörern ein bisschen das Wissen weitergeben. Mhm.
Interessanter Nebeneffekt, ja. Ich lade immer Menschen ein. Ich lerne sehr, sehr viel. Also Kolleginnen und Kollegen von Pilz. Und letztendlich in der Vorbereitung, ne? Das ist doch das Tolle. Also das ist eine Win-Win-Situation. Wir sprechen jetzt über Sicherheitszuhaltung. Und im Vorfeld muss man sich natürlich da auch kundig machen, ne? Und ich lerne, wie gesagt, sehr, sehr viel. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, lass uns mal ganz kurz klären, was sind Sicherheitszuhaltungen?
Also wir haben in dem Zuge jetzt ja schon über die Norm gesprochen, über die 14119. Und in der Form geht es eigentlich um die Sicherheit von Maschinen. Genauer gesagt, wir reden von Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutztüren oder Schutzeinrichtungen. Und was ist denn die Verriegelung an sich? Also wenn wir jetzt in die Produktion reinschauen, haben wir irgendwelche Produktionslinien, die in Form von zum Beispiel Zäunen abgesichert sind. Mhm. Dass einfach der Außenstehende, der Mitarbeiter da nicht einfach in die Produktion gehen kann, da ein Fehler entstehen lässt. Und das wäre alles kein Problem, wenn wir einfach 5 Meter hohe Zäune reinbauen würden und dann wäre das sicher. Aber in der Produktion ist es einfach so, wir müssen da rein für Wartung, für Fehler beheben, Reinigung und so weiter. Und dementsprechend müssen wir in irgendeiner Form den Zugang ermöglichen. Und das machen wir dann ja über eine Schutzeinrichtung, über eine Tür, über eine Haube, Klappe und so weiter. Und diese Norm ist einfach dafür da, dass sie das erstmal abdeckt, uns da die Rahmenbedingungen gibt und wir dann die Verriegelungseinrichtung optimal ausrichten können.
Also es gibt unterschiedliche Schutzeinrichtungen. Also hast du Türen genannt letztendlich, die sind fest installiert, die haben natürlich einen Öffner und einen Schließer, ne? Türklinken und das ganze Thema. Und dann hast du auch von Klappen gesprochen, ne? Und da sind meistens so kleine gelbe Sensoren dran. Ich war jetzt gerade bei einem Betrieb und habe da mal letztendlich alle Formen gesehen, die es da gibt. Und du hast den normativen Hintergrund angesprochen. Also die EN ISO 14119 und was regelt die? Was ist da der Hintergrund?
Wir reden hier von einer europäischen Norm, die jetzt, glaube ich, seit 2013 aktiv ist. Und diese Norm gibt einfach die Anforderung an ein Unternehmen wieder, an einen Maschinenkonstrukteur, für die Gestaltung von der Verriegelung. Mhm. Wir wollen damit einfach den Zugang zu gefährlichen Bereichen steuern, beziehungsweise auch verhindern, je nachdem, um da einfach den Prozess an sich zu schützen, aber auch die Person außenrum. Also wir wollen dem Konstrukteur die Gewähr geben, dass er die Maschine richtig ausgerichtet hat, um einfach die Anforderungen von der Maschinenrichtlinie zu erfüllen.
Mhm. Du unterscheidest jetzt, also wir unterscheiden ja, das habe ich ja anfangs schon gesagt, also wir unterscheiden zwischen Personenschutz und Prozessschutz. Was ist denn da der Unterschied?
Das ist eine sehr gute Frage. Aus meiner Sicht ist das auch Hauptbestandteil jetzt von dieser Norm. Beim Personenschutz ist es einfach so, wie es jetzt das Ganze schon aussagt. Also wir wollen die Person, die jetzt im Umfeld der Maschine ist, schützen.
Also die Wartungsmitarbeiter oder die Werker an der Maschine, ja, die Instandhalter, die werden geschützt letztendlich?
Also alle, die jetzt sich im Umfeld von der Maschine bewegen, sollen damit oder Zugriff haben können, in irgendeiner Form Berührungspunkte dazu haben, geschützt werden. Das ist einfach, wir haben Maschinen, die jetzt zum Beispiel, ein konkretes Beispiel, wir haben ein Sägewerk, das ist automatisiert, wir haben eine Kreissäge, die sich bewegt. Wenn da keine Sicherung dabei ist, kann ein Mitarbeiter aus Versehen reinkommen, sich verletzen. Mhm. Das wollen wir mit dem Personenschutz verhindern. Mhm. Und beim Personenschutz spielt dann auch von der normativen Seite die Zuhaltung eine große Rolle, weil zum Beispiel jetzt im Bereich des Sägewerks, wir haben die Kreissäge, die wird gestoppt, wenn die Tür oder wenn der Kontakt unterbrochen wird, wird ein Signal an die Säge gesendet, okay, sie muss stoppen. Wir haben dabei gewisse Nachlaufzeiten zum Beispiel. Mhm. Also die Kreissäge bewegt sich, wird gestoppt, läuft dann aber 15 Sekunden nach. Und beim Personenschutz ist es dann einfach so, dass wir die 15 Sekunden überbrücken müssen. Das heißt, wir können die Person nicht direkt zugreifen lassen auf den Gefahrenbereich, weil dann nach wie vor die Gefahr besteht, dass die Person sich verletzt. Und beim Prozessschutz ist es, wie jetzt auch das Wort schon sagt, wir wollen den Prozess an sich schützen. Das heißt, wir reden jetzt hier von einem Arbeitsprozess, der nicht unterbrochen werden soll, um den Fertigungsablauf nicht zu stören, den zu verzögern, weil ja, wir sind hier in der Wirtschaft tätig, Zeit ist Geld und das gilt es halt mit dem Prozessschutz zu verhindern.
Mhm. Könnte das in der Verpackung oder in zum Beispiel jetzt bei einer Joghurtabfüllung, das ist so mein Lieblingsthema, also quasi bei der Primärverpackung sehe ich da letztendlich so eine Abfüllanlage, ja, und da wird Joghurt in Gläser eingefüllt und da gibt's Klappen davor, ja, man muss ja auch da reinkommen können, letztendlich zum Reinigen und so weiter, also da sind dann solche Schutzeinrichtungen wie Klappen notwendig.
Auf jeden Fall, also ich glaube, wir bewegen uns hier in jedem Industriesektor dem wir das brauchen. Wenn du jetzt Verpackungen genau ansprichst, da haben wir auch nochmal die Unterscheidung. Wir haben Primary Packaging, Secondary Packaging und auch End of Line und da haben wir ganz andere Anforderungen an die jeweilige Sicherheitszuhaltung.
Mhm. Weil, also die Primärverpackung, dann die Sekundärverpackung, da wird dann nochmal so ein Gebinde drumherum und End of Line, das ist dann quasi die Palettierung oder so, ne? Wir
genau.
Unterscheiden in den Bereichen.
Genau, richtig. Okay. Und da ist einfach, wenn wir im primären Verpackungsbereich unterwegs sind, haben wir extrem hohe Anforderungen, was Hygiene und Reinigung angeht. Also da sind wir jetzt auch, um andere Richtlinien zu nennen, Ecolab ist zum Beispiel für die Reinigung, was dann sehr hohe Anforderungen hat. Wir müssen ein hygienisches Design nachweisen für die Sensoren, weil da muss man auch überlegen, wir sind jetzt, du hast gesagt, Joghurtabfüllung. Mhm. Da entsteht ja auch Schmutz, das spritzt und wir haben verderbliche Lebensmittel, das muss gereinigt werden mit irgendwelchen Reinigungsmitteln oder auch mit nur Wasser oder sonstiges. Und da muss halt zum Beispiel muss das Produkt aus Edelstahl bestehen. Der Kunststoff muss speziell sein, damit er sich nicht abnutzt. Und dementsprechend haben wir hier im primären Verpackungsbereich hohe Anforderungen. Wenn wir jetzt in den sekundären Bereich gehen, das heißt, der Joghurt ist schon im Glas, kommt dann nochmal in einen Karton rein, da ist es schon wieder weniger.
Mhm.
Also man muss hier eigentlich auch nochmal, wenn wir jetzt über Verpackungen sprechen, über die einzelnen Zonen oder Unterschiede sprechen.
Mhm. Gut, wenn wir jetzt mal unterscheiden, wir haben jetzt trennende Schutzeinrichtungen, da gibt's begehbare und nicht begehbare. Was ist da der Unterschied?
Das ist interessant, dass du das fragst, weil wir haben auch jetzt im Rahmen der Produkteinführung haben wir uns mal überlegt, wie können wir denn einem normalen Anwender, der wenig Berührpunkte zu dem Thema, zu den Sicherheitszuhaltung, wie kann man dem das erleichtern, da die Auswahl zu treffen? Wir haben da eine Entscheidungsmatrix getroffen und das ist auch die erste Frage, die wir uns stellen.
Mhm.
Wir haben jetzt die Applikation, die Anwendung, wir brauchen eine Schutzeinrichtung und dann stellen wir uns erstmal die Frage, ist das jetzt begehbare Schutzeinrichtung, wie jetzt zum Beispiel eine Tür, in die man rein kann. Als Beispiel können wir sagen, wir haben einen Roboter, der jetzt mit einem Greifarm Verpackung auf ein Förderband legt, der regelmäßig gewartet werden muss. Und da brauchen wir natürlich Zugangsmöglichkeiten für den Mitarbeiter.
Mhm.
Auf der anderen Seite haben wir nicht begehbare Schutzeinrichtungen, Hauben und Klappen, hast du vorher schon genannt. Kann sein, dass es innerhalb vom Produktionsprozess zu Störungen kommt, dass man in irgendeiner Form Zugriffsmöglichkeit benötigt. Und das kann man auch über Hauben und Klappen machen. Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist bei uns, wir haben in der Messe immer eine Smart Factory dabei. Da ist das auch so geregelt, weil durch personenbezogene Fehler, ein Kugelschreiber ist falsch eingesetzt, fällt runter, es gibt eine Störung, muss man zugreifen. Das kann man über Hauben und Klappen ermöglichen. Und je nachdem muss man halt den Sensor auswählen.
Mhm. Interessant, dass du die Messe jetzt ansprichst. Ja, also da haben wir ja unsere Türschutzmodelle, also unser Türschutzmodell sozusagen da dann auch präsent. Und übrigens da ein kleiner Hinweis, dass wir dann jetzt auf der SPS sind, 2023, da freuen wir uns schon drauf und genau dieses Thema letztendlich in unserem Forum ansprechen, oder?
Ja.
In der gleichen Konstellation.
Ja.
Ich freue mich.
Ich bin auch ein Zirk.
Ja, und letztendlich da sehe ich aber auch dann so diese, also was alles zu so einer Schutztür gehört, also Manipulation sicher, das ist ein Thema. Da können wir gleich drauf eingehen und quasi eine Notentriegelung, die wir, wenn dann falls ein Werker drin ist in dem Gefahrenbereich, doch was anläuft, dass er dann schnell rauskommt, oder? Ist das so?
Ja, also Fluchtentriegelung spielt bei dem Thema auch eine große Rolle, weil also jetzt beim Personenschutz. Das haben wir ja schon angesprochen. Man muss den Personen, wenn sie jetzt in dem Gefahrenbereich sind, die Möglichkeit geben, dort ohne Werkzeug rauszukommen. Und
Ja. Das
kann man dann zum Beispiel über eine Fluchtentriegelung machen.
Mhm.
Das kann dort schon in der Anwendung integriert sein, kann über ein Türgriffmodul geregelt sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Mhm. Und Manipulationsschutz?
Auch interessantes Thema. Also Menschen versuchen immer den Weg des einfachsten Widerstands zu gehen. Es kann sein, dass Mitarbeiter sagen, wir können die Maschine manipulieren, um so einfach Arbeitsschritte zu sparen oder schneller arbeiten zu können. Das ist natürlich nicht im Sinne des Anwenders, also oder generell des Konstrukteurs. Wir wollen hier die Sicherheit ermöglichen und dementsprechend muss man von unserer Seite schon schauen, dass man Manipulation verhindert oder auch erschwert. Das heißt, was heißt denn erschweren? Wir konstruieren eine Maschine und versuchen dort die Manipulation für den Anwender so schwer wie möglich zu machen. Das heißt, man kann das so aufbauen, dass der Sensor dann versteckt ist, dass der da nicht so einfach reinkommt, um dadurch einfach die Sicherheit zu gewährleisten.
Mhm. Ich habe gehört, dass da an manchen Türen quasi dann so ein ich kenne das von, aber nicht bitte nachmachen. Also letztendlich das Bekannteste ist ja, wenn ich einen Sicherheitsgurt habe und dann so eine Attrappe einstecke, ne? Dass das quasi signalisiert, die Tür ist zu. Ja, also bitte nicht nachmachen, das machen wir nicht. Also deswegen, ich propagiere immer so die Einfachheit. Ja, der Werker muss ja letztendlich in seinem Arbeitsprozess oder in dem ganzen Prozess letztendlich immer wieder die Tür aufmachen und zumachen, quittieren und so weiter und so fort. Da sind einfach Schritte drin, die Zeit kosten. Ja? Und je einfacher sowas gestaltet wird und je einsichtiger natürlich so auch der Werker ist in dem Umgang, denke ich mal, mit dem Thema Sicherheit umzugehen, desto besser wird es. Ne? Und das ist dann auch ein Miteinander. Mensch, Türe, denke ich mal, dass es da ja gute Lösungen geben muss.
Definitiv, ja. Ja.
Performance Level habe ich mir notiert.
Ja, also wir haben vorher über die Entscheidungshilfe gesprochen. Das ist für uns auch ein sehr wichtiger Punkt, weil natürlich das Performance Level maßgeblich beeinflusst, was für eine Sicherheitszuhaltung man auswählt. Jetzt vielleicht für die Zuhörer, die von einem Performance Level noch nichts gehört haben. Mhm. Wir reden hier vom Maß für die Zuverlässigkeit einer technischen Sicherheitsfunktion. Das heißt, das Performance Level gibt letztendlich an, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall ist innerhalb einer Stunde. Mhm. Und da unterscheiden wir von Performance Level A bis E. Ist in dem Fall die höchste Anforderung. Dort ist die Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall, ich habe es vorher extra nochmal nachgeschaut, zwischen 1 zu 10 Millionen bis 1 zu 100 Millionen.
Okay.
Ja, und als Vergleichswert, das sind natürlich extrem hohe Zahlen, habe ich vorher auch nochmal nachgeschaut, die Wahrscheinlichkeit in Deutschland von einem Blitz getroffen zu werden. Hans-Jörg, was schätzt du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
Uiuiui. Also in Deutschland hat es ziemlich viele Anhöhen. Ich war jetzt in Allgäu letztendlich, wenn ich da beim Gewitter unterwegs bin oder im Voralpenbereich, dann gehe ich lieber runter. Wie ist die Wahrscheinlichkeit? Kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, schätze einfach, das ist
aus
schwer.
Aus dem Stand 1 zu, oh mein, 1 zu 1 Million, sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube, es geht schon mal in die richtige Richtung. Also wenn wir jetzt mit Performance Level einordnen würden, ist Performance Level eher so 1 zu 20 Millionen. Das ist schon
okay.
Extrem selten. Und das auch nochmal, um die Zahl zu verdeutlichen, also Performance Level E, dass es da zu einem Ausfall kommt, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering.
Okay. Kommen wir mal vom Performance Level zu einer, letztendlich wir sind ja lösungsorientiert und da auch der Hinweis, wenn ihr könnt gerne reinschauen in unseren Showroom, da haben wir ja Beispiele, also über www.pilz.de, da dann in unseren Showroom reingehen, da sind ja Beispiele letztendlich aufgeführt für trennende Schutzeinrichtungen.
Ja.
Sicherheitszuhaltung.
Ich glaube, also ja. Da haben wir auch das Beispiel vorher, was ich gesagt habe, mit dem begehbaren Schutztüren, mit dem Roboter, mit dem Greifer, mit den Paletten, ist genau ein Beispiel vom digitalen Showroom. Da wird es verdeutlicht. Und du hast gerade auch nochmal was von Lösung gesprochen. Das ist für mich auch sehr wichtig. Also klar, die Schutzeinrichtung kann noch so gut sein, wie sie möchte. Wir müssen hier die Gesamtlösung anbieten. Das heißt, vom Prozessor ist es so, wir machen eine Risikoanalyse, die Aufschluss gibt, was brauchen wir denn überhaupt, um hier die Sicherheit zu gewährleisten. Und dann haben wir neben der Schutzeinrichtung, neben dem Sensor, auch noch uns die Steuerung zum Beispiel, die extrem wichtig ist. Wir brauchen vielleicht auch einen Notausknopf dazu, Leuchte, Monitor, akustische Signale. Also das kann man unendlicherweit weiterstricken und dementsprechend bei der Betrachtung muss man auf die Gesamtlösung schauen, der Applikation, nicht nur reine Sensorbetrachtung.
Mhm. Also auch die Diagnose spielt da eine wichtige Rolle.
Ja. Fluchtentriegelung hatten wir vorher.
Ja.
Muss vielleicht auch Teil der Lösung sein.
Natürlich. Also wie gehen wir vor, wenn wir beim Kunden sind? Mal einfach nochmal zum Schluss zusammenfassend. Wie gehen wir vor?
Ich bin kein Experte für die Risikoanalyse, aber generell schaut man den ganzen Prozess an und das Ziel ist, diesen sicher zu gestalten.
Okay.
Und das macht man nicht nur, indem man eine sichere Türzuhaltung hat für einen Zugang, sondern wir müssen auf alles schauen.
Mhm.
Und da ist neben den Sensoren ist natürlich auch die Steuerung, Relays und so weiter Teil der Lösung.
Mhm. Damit es sicher und produktiv ist.
Ja.
Und ich glaube, da machen wir mal einen Punkt. Dag, es war mir eine Freude, mit dir über Sicherheitszuhaltung zu sprechen, sei es für einen Prozess oder für einen Personenschutz. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Philipp. Und wir danken fürs Zuhören. Und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Messe 2023. Würde uns freuen.
Da schließe ich mich an. Dankeschön für die Einladung. Hat mich gefreut. Und hoffentlich dann bis zur Messe.
Danke.